Dieses Frühjahr wurde ja schon mal ein besetztes Haus geräumt in Ulks, wo Geflüchtete Unterschlupf finden konnten, die da auf der Reise sind zwischen Italien und Frankreich. Und jetzt am vergangenen Wochenende kam es nach dieser Räumung von diesem besetzten Haus im Frühjahr zu einer erneuten Besetzung. Um was für ein Haus handelt es sich da?
Wir sind jetzt direkt an der Grenze und nicht mehr wie vorher in einem Ort 15 Kilometer von der Grenze weg. Und da ist eben das ehemalige Zollhaus besetzt worden. Also das wurde früher eben als Zollhaus von der italienischen Polizei genutzt, steht jetzt aber seit Jahren leer und ist jetzt seit Samstag besetzt.
Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur ein paar Meter weiter bis zur Grenze?
Genau. Also die Grenze verläuft auch nicht gerade, sondern verläuft so ein bisschen kurvig durch die Berge. Das heißt eigentlich theoretisch, wenn man von dem Haus 100 Meter aus weiterläuft, ist man schon in Frankreich. Und wenn man weiter die Grenze runterläuft, dann kommt man da zur offiziellen Grenzstelle. Das heißt, wir sind jetzt direkt an der Grenze.
Was habt ihr mit diesem Haus vor?
Seit das Casa Contoniera am 23. März diesen Jahres geräumt worden ist, haben wir trotz allem unsere Präsenz im Grenzgebiet fortgesetzt. Das heißt, es gab jetzt im Mai ein Camp, wo es verschiedene Diskussionen gab über die Grenze. Und im Anschluss daran haben wir hier so eine Art Infopoint gegründet. Das heißt, wir haben auch direkt an der Grenze so eine Art öffentlichen Parkplatz besetzt, in dem Menschen, bevor sie die Grenze übertreten können, ankommen können und ein paar Informationen erhalten, vor allem was die Weiterreise angeht, auch legale Informationen und so weiter, in denen sie eben auch Kleidung erhalten konnten, die notwendig ist, um durch die Berge zu laufen, weil wir sind hier auf 1600 Metern in den Alpen. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt der Fall, dass man da in Sommerklamotten rumlaufen sollte. Es gab eben das. Es ist uns aber relativ schnell klar geworden, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann. Also Menschen kommen immer noch an. Es gab kurz nach der Räumung da auch relativ viel Chaos mit Menschen, die sich in den Bergen verlaufen haben. Menschen, die tagsüber nicht wussten, wo sie hin sollen. Und wir sind eben relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass um nachhaltig hier unsere Präsenz und unseren Kampf gegen diese Grenze weiterzuführen, wir wieder einen festen Ort brauchen. Vor allem, weil, wenn man überlegt, dass jetzt bald Winter kommt und im Winter ist es hier relativ kalt und da ist es eben dann auch nicht möglich, in so einer Art offenen Campingstruktur das weiterzumachen.
Du hast gerade gesagt, dass immer noch Leute angekommen sind den ganzen Sommer über. Wie ist denn da eigentlich gerade die Situation? Sind es immer noch genauso viele? Sind es mehr Leute, die versuchen, wieder über die Grenze zu kommen?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde ungern über Zahlen sprechen, einfach weil das natürlich Informationen sind, die die Polizei und staatliche Seite interessiert. Man könnte sagen, dass tendenziell, aber das ist, glaube ich, überall zu beobachten, im Sommer mehr Leute kommen, weil es natürlich für Menschen, die über die Balkanroute kommen oder für Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, wenn es kalt ist und im Winter sehr, sehr viel schwieriger ist, die Grenze zu übertreten. Die demografische Zusammensetzung der Leute ist ungefähr gleich geblieben. Das heißt, es kommen Menschen, die über Griechenland nach Europa reingereist sind und dann die Balkanroute gemacht sind. Die kommen hauptsächlich aus Iran, Afghanistan, Pakistan, dem Maghreb. Und die andere große Gruppe an Leuten, die kommen, sind Menschen, die über die Mittelmeerroute kommen und die kommen dann hauptsächlich über Libyen und die kommen dann hauptsächlich aus Subsahara-Afrika. Und die Zusammensetzung ist ungefähr gleich geblieben, könnte man sagen.
Also Subsahara-Afrika bleibt erstmal gleich, das scheint eine Kontinuität zu bleiben, aber so aus der Gegend Syrien scheint sich abgewechselt zu haben mit Zentralasien in dem Fall.
Ja, also es kommen relativ wenig Menschen aus Syrien hierher. Zu den Gründen kann ich dir da nichts Genaues sagen. Ich glaube, dass es eben sehr oft für Menschen aus Syrien auch in Griechenland möglich ist, da einen Asylantrag zu kriegen und da irgendwie reinzukommen, während das für Menschen anderer Nationalität sehr, sehr viel schwieriger ist.
Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch der Truppenabzug aus Afghanistan und die verschlechternde Lage dort vor Ort auch ausreichend Grund, warum Menschen aus Zentralasien sich auf den Weg machen, auf der Suche nach einem anderen Ort.
Genau, obwohl man vielleicht, wenn ich dazu ganz kurz einen Kommentar machen kann, das sind nicht Dinge, die man direkt merkt, weil man sich einfach überlegen muss, wie lang so eine Flucht dauert. Also Menschen in der Regel allein, um von nach Griechenland bis nach Italien zu kommen, das ist eine Reise, die mehrere Monate dauert, vor allem wegen der Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze oder an der serbisch-kroatischen Grenze, in der eben Gewalt von kroatischen Grenzpolizisten immer noch sehr, sehr, sehr präsent ist und es sehr, sehr, sehr schwierig macht für Menschen, den Teil der Grenze zu übertreten. Das heißt, was jetzt gerade in Afghanistan passiert, sind keine Dinge, die wir jetzt hier schon so sehen können. Die meisten Menschen sind schon seit mindestens einem Jahr auf der Flucht.
Jetzt mit der Perspektive auch auf den kommenden Winter ein Haus wieder zu haben, ist definitiv gut, aber das letzte wurde euch ja weggenommen von der Polizei, die das ohne konkreten Anlass nach, ich glaube, 800 Tage waren es ungefähr, geräumt hat. Wie ist da die Perspektive jetzt für das neue Haus?
Wir hoffen natürlich, dass es länger Bestand hat. Zurzeit ist die Polizeipräsenz relativ niedrig. Also es sind ab und zu Digos, heißt das in Italien. Das ist so die Polizei, die für politische Straftaten zuständig ist. Die kommen immer mal wieder vorbei und machen Fotos. Direkt nach der Besetzung gab es aber nicht mehr Präsenz als zwei Autos der Carabinieri, die davor standen. Und die sind auch relativ schnell wieder abgezogen. Das heißt, im Moment ist es ruhig, da aber hinter so einer Räumung natürlich auch ein administrativer Prozess steckt, heißt das erstmal nichts. Das heißt, gerade so, wir schätzen so die ersten zwei Wochen als relativ kritisch ein. Und dann, was eben hier immer kritisch ist, sind die Herbstmonate, weil es sich hier um ein relativ touristisch interessantes Gebiet handelt. Das heißt, im Sommer sind hier sehr viele Schulgruppen, sind hier sehr viele Menschen, die wandern gehen. Und dadurch, dass wir an der Hauptstraße liegen, hoffen wir so ein bisschen, dass einfach der Aufwand, der für so eine Räumung notwendig wäre und auch das Bild, das so eine Räumung machen würde, dass das in den Monaten, in denen die Touristen da sind, vermieden werden möchte. Also so, ich glaube, die ersten zwei Wochen gerade sind so ein bisschen kritisch, wenn die uns schnell und sofort räumen wollen. Und sonst wird es ab September, Oktober wahrscheinlich wieder kritisch. Die Räumungsgefahr besteht immer. Es hat sich auch gezeigt, was so die Monate nach der Räumung angeht, dass wirklich gar kein politisches Interesse daran besteht, uns hier irgendeinen Raum zu geben. Aber zurzeit ist es ruhig.
Kein Interesse, euch einen politischen Raum zu geben, heißt auch, dass eure Zwischenlösung, so ein Camp zu machen, auch Probleme hatte?
Nein. Man sieht das eher daran, dass zurzeit relativ viel Geld da rein investiert wird, institutionelle Lösungen aufzubauen. Also es sind da verschiedene Geldbeträge im Raum, die hier in sogenannte humanitäre Organisationen an der Grenze gesteckt werden sollen. Das heißt, wir rechnen so ein bisschen damit, dass in dem Bereich in den nächsten Monaten relativ viel aufgebaut wird, um eben auch dann politisch verteidigen zu können und zu sagen, naja, es gibt ja jetzt diese geordnete Lösung, das heißt, die AnarchistInnen werden nicht mehr gebraucht. Und das ist, glaube ich, so der Faktor, der, was auch eine Räumung angeht, wichtig ist, weiter zu beobachten, was sich da auf der Ebene abspielt.
Ist das tatsächlich so, dass ihr dann nicht mehr gebraucht werdet?
Naja, meiner Meinung nach natürlich nicht, weil der Ansatz, den wir an unserer Arbeit hier an unserer Grenze haben, doch ein sehr anderer ist, als den, die Institutionen daran haben. Von institutioneller Seite ist da ein sehr großes Interesse daran, einfach Migration zu managen. Das heißt, da geht es irgendwie auch viel darum, Daten zu erfassen, Nummern zu erfassen, Menschen zu registrieren. Wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass vor allem die italienische Polizei sehr, sehr viel stärker angefangen hat, Menschen zu registrieren, als das jetzt vor einem Jahr passiert ist und dass das auch in Zusammenarbeit eben mit den Institutionen gemacht wird. Während wir eben der Meinung sind, also wo zum Beispiel ein Ding, was von institutioneller Seite sehr oft gemacht wird, ist, dass versucht wird, Menschen davon zu überzeugen, nicht die Grenze zu überqueren. Das Rote Kreuz, das gibt hier so Flyer aus, da steht irgendwie Danger drauf und man sieht so einen Menschen, der in den Bergen läuft und da wird einfach gesagt, das ist gefährlich, mach das nicht, bleib hier und stell hier einen Asylantrag, während unser Ansatz eben ist zu sagen, Menschen sollten das Recht darauf haben, entscheiden zu können, wie und wo sie leben wollen, vor allem in einer Welt, in der ein sehr kleiner Teil der Menschheit dieses Recht, das ich jetzt aus Ermangelung eines anderen Wortes benutze, selbstverständlich ist, während für einen sehr, sehr großen Teil der Menschheit das nicht der Fall ist. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, jeder Mensch sollte entscheiden können, wie und wo er leben möchte. Und wenn jemand sich dazu entscheidet, nicht in Italien zu bleiben, sondern in ein anderes Land gehen zu wollen, dann ist das deren freie Entscheidung. Und dann ist unser Ziel, die Menschen in ihrer Selbstbestimmung da zu unterstützen. Während von institutioneller Seite da oft eine sehr, sehr viktimisierende, eine sehr paternalistische Art und Weise besteht, irgendwie mit diesen Menschen umzugehen.
Jetzt sind auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen und dann auch September, Oktober kritisch, was bedeutet, dass es eine Unterstützung von AktivistInnen aus Italien, Frankreich, Europa generell auch für das ganze Projekt braucht. Aber wie sieht es eigentlich aus, was die Infrastruktur angeht? Weil ja im Casa Cantoniera waren ja durchaus noch verschiedene Möglichkeiten da, was so Klamotten, Essen und so anging. Ist da schon was da jetzt in diesem neuen Haus? Braucht ihr da noch was?
Ja, also es ist sehr, sehr, sehr viel angekommen. Die Unterstützung vor allem von den Leuten aus dem unteren Susatal, die auch in den No-Tarf-Struggle verwickelt sind, war sehr groß. Wir sind gerade dabei, eben dieses Haus in einen Zustand zu bringen, in dem wir auch die Menschen hier bei uns sein können und in dem wir Menschen unterstützen können. Das heißt, wir sind gerade dabei, einen neuen U-Laden einzurichten. Wir haben schon eine Küche eingerichtet. Dann sind eben noch so infrastrukturelle Dinge, die wir einrichten müssen, Strom und Wasser. Wir sind gerade dabei, Schlafräume einzurichten. Genau, und dazu ja brauchen wir eigentlich immer sehr viel Material. Was sehr, sehr, sehr cool wäre, ist, wenn Menschen, die vielleicht bestimmte Expertisen haben, also die sich damit auskennen, wie man Wasseranschlüsse legt, wie man schweißt, wie man Strom verlegt und solche Dinge. Sowas ist gerade auch sehr, sehr, sehr gebraucht. Und sonst rechnen wir mal ganz optimistisch damit, dass wir so in 1 oder 2 Wochen das Haus in einen Zustand renoviert haben, in dem Menschen dann auch vorbeikommen können. Und dann, genau, ein ganz großer Faktor für Winter, was unbedingt im Winter gebraucht wird, sind Heizer. Das heißt einmal Holzöfen, die man reinmachen kann, und Elektroheizer und Gasheizer, dass wir da im Winter auch sein können, ohne zu erfrieren. Wer Lust hat, vorbeizukommen, kann vorbeikommen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, bei der wir um ein bisschen Geduld bitten, bis die E-Mails beantwortet werden, weil wir sind da manchmal ein bisschen langsam, einfach weil wir uns in sehr, sehr vielen, wie man vielleicht gehört hat, es gibt sehr viele Dinge zu klären. Und das wird dann manchmal vergessen. Also es gibt eine E-Mail-Adresse, das ist noch die E-Mail-Adresse von dem alten Haus. Es gibt es auch bald eine neue. Die heißt chezulks@riser.net. Und wer Lust hat, hier vorbeizukommen, auch einfach spontan, also es ist auch gar nicht unbedingt notwendig, sich anzumelden. Es gibt einen Zug, der fährt bis nach Ulks, und dann gibt es einen Bus, der fährt bis nach Klaver. Und Klaver ist sehr, sehr klein, da findet man uns auch ohne Probleme. Die Dorfbewohner kennen uns sehr gut, wenn man die fragt, werden die einem das sagen. Und dann gibt es eben noch die Webseite passamontagna.info, auf der wir versuchen, Updates zu schreiben, nicht nur über die Situation im Haus, sondern auch so ein bisschen, was die Situation an der Grenze angeht, versuchen da so ein bisschen Monitoring zu betreiben. Und wir freuen uns über jederzeit über Unterstützung, gerne auch länger. Also wer kommen möchte, sollte vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Einfach weil, um hier effektiv arbeiten zu können, ist es einfach notwendig, das Territorium ein bisschen zu kennen, ein bisschen zu verstehen, wie hier alles funktioniert.
Wie hat eigentlich jetzt die lokale Bevölkerung darauf reagiert?
Ja, bis jetzt ist es sehr gemischt. Es gibt nicht so viele Menschen, die hier tatsächlich fest wohnen in Klaver, weil das eben so ein Touristenort ist. Das heißt, die Hälfte dieses Ortes sind leerstehende Hotels und Ferienwohnungen. Die Reaktion der TouristInnen war zwischen einfach Situation zu ignorieren bis zu Interesse, da auch Leute vorbeigekommen sind und gefragt haben. Die Situation mit den direkten Nachbarn ist so ein bisschen gemischt. Das heißt, die waren am Anfang interessiert und dann waren sie sich aber doch nicht so sicher, ob sie das jetzt gut finden. Die leben aber auch hier in Ferienhäusern. Das heißt, im Winter haben wir auch keine direkten Nachbarn. Ist ein bisschen schwierig. Also das Territorium hier ist eher konservativ, vor allem in Klaver ist auch die Lega relativ stark. Bis jetzt halten die sich noch zurück und es ist auch abzuwarten. Aber fröhlich sind die auf jeden Fall nicht, auch wenn man mal ein bisschen Online-Kommentare durchliest. Die sind doch schon eher feindselig. Während die Reaktion jetzt aus der nicht unmittelbaren Nachbarschaft, also wenn man ein bisschen weiter im Susatal runtergeht, in der einfach auch seit Jahren ein politischer Kampf gegen den Schnellzug TAF geführt wird, da war die Reaktion sehr positiv und sehr solidarisch.
Aber das Haus selber ist noch in relativ gutem Zustand und Gas und Wasser und Strom habt ihr?
Ja, das Haus selbst ist noch in einem relativ guten Zustand und jetzt muss einfach mal geschaut werden, wie man da die Räume wie einteilt. Es sind gerade auch sehr, sehr viele Diskussionen, weil möchte das nicht versuchen, schön zu reden. Hier an der Grenze zu sein, ist kein einfacher politischer Kampf. Ist mit sehr, sehr viel Komplexität verbunden. Es ist ein sehr gewaltvoller Ort, in dem Menschen, die hier vorbeikommen, konstant Gewalt durchleben, die man natürlich auch im Haus sieht. Das heißt, auch ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit, die wir gerade machen und die wir die letzten Monate gemacht haben, ist einfach zu analysieren, wie sind denn die Dinge im Casa Cantoniere gelaufen, was ist da schiefgelaufen, mit welchen Problemen waren wir konfrontiert und wie können wir das in einem neuen Projekt verbessern. Das heißt, es sind gerade zwei große Prozesse, die laufen. Das eine ist so dieser infrastrukturelle Prozess. Das heißt, wir sind die ganze Zeit am Bauen und am Hämmern. Wer da Spaß dran hat, kann auch gerne vorbeikommen. Der andere Prozess ist einfach ein kollektiver Prozess, in dem wir uns überlegen, so wie schaffen wir das, ein neues Haus so zu gestalten, dass zum Beispiel auch das Thema Burnout, was ein sehr, sehr großes Thema ist an der Grenze, dass wir versuchen, damit besser umzugehen, als wir das vorher gemacht haben.
Zwei große Aufgaben also vor den Menschen vor Ort. Eine letzte Frage hätte ich auf jeden Fall noch, weil es ist ja nun eine alte Grenzstation und eure Zielsetzung ist ja eigentlich die Grenze zu bekämpfen, so wie das auch immer durchklingt. Wie fühlt sich das eigentlich an, jetzt eine alte Grenzinfrastruktur, eine repressive Grenzinfrastruktur zu nutzen, um gegen diese Grenze vorzugehen?
Ja, großartig. Großartig. Ich glaube auch, dass der symbolische Wert, der hinter diesem Haus steckt, auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, nee, doch, da können wir sagen, sind wir auch ein bisschen stolz auf uns.